im Glauben auf Kurs bleiben. Vielleicht trifft es nicht bei jedem zu. Vielleicht sind bei den meisten, hoffe ich zumindest, ist Sonnenschein da, strahlende Sonne. Aber hier sieht man was anderes. Da ist Sturm, da sind Wellen, da ist einfach, da ist Regen, Unwetter und trotzdem im Glauben auf Kurs bleiben. Das Leben im Glauben ist ja eine Herausforderung oft. Es ist nicht immer leicht und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Unterstützung bekommen, dass wir uns einander auch anreizen, unterstützen, um im Glauben auf Kurs zu bleiben. Die Bibel redet viel davon, von Umständen, die uns herausfordern, und sie redet auch viel davon, wie wir da dranbleiben können. So lesen wir zum Beispiel im Brief an die Hebräer, dass die Christen ermutigt wurden, in einer wahnsinnigen, schwierigen Zeit ihren Glauben nicht über Bord zu werfen. Da werden dann Worte benutzt, werfet euren Glauben nicht weg. Und im 11. Kapitel des Hebräerbriefs, da lesen wir dann, da werden so Glaubenshelden aufgelistet, wie Abraham, Noah, Mose und viele andere noch. Und diese Glaubenshelden, die hatten alle eins gemeinsam. Und zwar, was sie so verbindet, wäre zu sagen, dass keiner von denen es leicht hatte. Sie waren herausgefordert, aber sie haben durchgehalten. Und sie haben einfach uns darin auch ein Vorbild hinterlassen. Und im Hebräer 12, da lesen wir dann, da wird's auf den Punkt gebracht, zusammengefasst Folgendes. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasset uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasset uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinaufschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Soweit das Wort der Heiligen Schrift. Entschuldigt bitte. Ja, hier ist die Rede also von Kampf. Und es ist auch die Rede von einer Wolke von Zeugen. Man kann hierzu sagen, man könnte sich vorstellen, eine riesige Arena, ein Stadion, in welchem unten auf dem Rasen die Akteure sind die Spieler und auf den Rängen ringsherum, da sind die Zuschauer. Eine Wolke von Zeugen, die die Spieler ermutigen sollen. Das erleben wir ja gerade in der WM, Fußball-WM, wo leider unsere deutsche Mannschaft frühzeitig ausgeschieden ist. Wir erleben etwas, was hier auf solchen WMs überall zu finden ist, gefüllte Stadien. Und wenn man unten auf dem Rasen steht und ich stelle mir das so vor und in die Ränge hineinguckt, dann kann man sehr schlecht vor sich erkennen, wer denn da sitzt. Es sieht aus wie eine Wolke, wie eine Menschenwolke. Eine Wolke von Menschen. Eine Menschenmasse. Und genau das hat der Schreiber vor Augen. Und er spricht dann von dem Kampf in dieser Arena, von dem Leben im Stadion. Als Gläubige sind wir in so einem Stadion. Und wir haben hier, wir sind herausgefordert. Wir sind hier die Akteure. Wir sind Glaubensathleten in so einem Stadion. Und die Ränge sind gut gefüllt. Wer sitzt denn auf den Rängen? Naja, wir haben es ja gerade schon erwähnt. Die Glaubensväter Abraham, Mose, Noah und all die anderen. Aber auch die Glaubensväter und Mütter, die uns vorausgegangen sind, vielleicht vor nicht langer Zeit, die sitzen auf den Rängen. Auch ein David Livingston, den wir hier in unserer Gemeinde sehr verehren. Ich glaube, der sitzt auch dort. Und die alle schauen uns zu. Sie sind Teil der Wolke dieser Zeugen, die uns umringt. Alle die sind jetzt unsere Zuschauer. Und ich und du, wir sind Spielmacher, Akteure von heute. Und um in dieser Aufgabe erfolgreich zu sein, gibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs 5 Grundregeln zur Hand. 5 habe ich herausgefunden. Und die möchte ich mit euch einfach durchgehen. Ein Text geballt von Wahrheiten. Ja, die erste Grundregel. Lasten ablegen. Wir lernen, es ist keine Sünde, Lasten mit sich herumzutragen. Es ist kein Regelverstoß. Jetzt läuft ja die Tour de France. Gestern oder vorgestern hat es begonnen. Und ich weiß nicht, ob es euch allen aufgefallen ist, bestimmt manchen von uns, diese Radler hier mit diesen Rädern unterwegs, die haben so gut wie nichts am Rad, außer den Rädern und das Gestell. Die tragen keine Schutzbleche, keine Gepäckträger, keine Packtasche, all das, darauf verzichten sie. Ich würde sagen, naja, so eine Gepäcktasche wäre gar nicht so schlecht, mit einem Regenschutz da drin, mit ein bisschen Vesper da drin, das kann doch nicht schlecht sein. Aber nein, die verzichten da drauf, weil es hinderlich wäre. Es ist einfach nicht vom Vorteil. Warum nicht? Naja, wenn man zu schwer ist auf dem Rad, kann es sein, dass der Gegner oder der andere, der mit dir fährt, einfach vor dir ist. Wenn hier in unserem Predigttext von Last die Rede ist, dann reden wir eigentlich von Dingen, die in unserem geistlichen Kampf uns hinderlich sind. Es sind Dinge, die nicht Sünde sind, aber die uns einfach hindern. Die gesetzliche Diskussion, die darf hier gar nicht aufkommen. Davon ist nicht die Rede. Es ist eher das, wo man sich fragen muss, soll ich denn das machen? Es nimmt so viel Zeit in Anspruch in meinem Leben. Es ist so geballt an Tätigkeit, was mich so beschäftigt. Soll ich denn das? Ist es alles gut? Die Dinge, die ich wirklich für wichtig halte, die bekommen irgendwie wenig Zeit mehr. Und all die anderen Sachen, die nehmen viel Zeit in Anspruch. Alles keine Sünde. Aber einfach zu viel, viel zu viel. Und ich glaube, als Christ und auch als Jünger Jesu ist es einfach gut, wenn wir unser Leben immer wieder mal auf den Prüfstand stellen und uns mal hinterfragen, ist das alles nötig, was ich mache? In diesem Verein, in jenem Verein, dieser Sportgruppe beistehen, der anderen Sportgruppe beistehen, alles gut, alles hat seinen Platz, aber die Frage, die sich stellt, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel ist. Der ganze Wahnsinn, den ich in meinem Leben veranstalte, gehört er wirklich zu mir? Was könnte ich vielleicht rausschmeißen? Vielleicht auch nur für eine Zeit. Einfach, damit es leichter wird. Lasten einfach ablegen. Mal Platz machen für Gott. Und für Dinge, die wichtig sind. Grundregel Nummer 2 ist die Sünde ablegen. Da wir nun solch eine Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Der Lauf, den wir laufen im Glauben, ist von manchen Stricken gefährdet. Die Strategie des Feindes ist, uns Stricke anzulegen an unsere Füße, uns zu binden, uns lahm zu legen. Die leicht umstrickende Sünde, wie es hier formuliert wird, die kommt nicht so plump in seiner ganzen Hässlichkeit in unser Leben hinein. Der Teufel, der ist ziemlich dumm. Aber nicht so dumm, dass er dich morgens weckt und sagt, wie wäre es, dass wir heute mal eine Bank überfallen? So langweilig. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam heute mal jemanden umbringen? Oder wie wäre es, wenn wir einfach mal für eine Zeit lang vom Glauben abfallen? Damit kommt er nicht, weil er weiß, wir würden darauf nicht einfallen. Aber er kommt ganz subtil, er kommt ganz unscheinbar mit der leicht umstrickenden Sünde. Die leicht umstrickende Sünde, die gar nicht in ihrer ganzen Hässlichkeit herkommt, sondern listig will sie unsere Beine gebunden haben. Was ist Sünde? Sünde ist Zielverfehlung. Und ich persönlich glaube, es gibt keine größere Zielverfehlung, keine größere Sünde, wenn man überhaupt davon reden kann, dass Sünde zu klassifizieren wäre, das ist kleine, große, mittlere. Aber bleiben wir mal bei dem Gedanken, keine größere Sünde als die Menschen zu verachten. In unserem Lauf, den wir zu laufen haben, da geht es um Menschen. Es geht nicht nur um mich und meine Seele, mich und mein Herr Jesus. Darum, dass ich in den Himmel komme und dann ist alles gut. Nein, es geht um mehr. Es geht um Beziehungen. Es geht um Beziehungen zu Menschen, die Gott in mein Leben hineingestellt hat. Ihr Lieben, wie wäre es, wenn man uns nachsagen würde, wenn man mir nachsagen würde, also der Alfred ist jemand, der über jeden Menschen was Positives sagen kann. Das wäre toll. Es sollte unser Wunsch sein, in jedem Menschen was Positives zu sehen, in jedem Menschen Gott zu erkennen. Wir können nicht in jedem Menschen Christus erkennen, dafür müsste er mein Bruder in Christus sein. Aber wir können in jedem Menschen Gott, den Schöpfer, erkennen, weil in Adam sind wir alle Brüder und Schwestern. Alle. Und in jedem Menschen ist etwas Göttliches. Und selbst der Vollkommenste, der Unsympathischste, der Dreckigste, der böseste Mensch, den es gibt, selbst in dem ist mindestens noch ein Ruin der Herrlichkeit Gottes zu finden oder zu sehen. Wenn wir Menschen hassen, dann ist es nichts anderes als ein Strick um unsere Beine. Wenn es uns gelingen würde, durch den ganzen Dreck hindurch und durch all das, was auch mich traurig macht, wenn ich es bei anderen Menschen sehe, dass wir diesen Kern nicht außer Acht lasse, der Kern der Göttlichkeit, der in jedem Menschen angelegt ist. Wer Menschen hasst und unversöhnlich ist, wer sein Herz mit Unversöhnlichkeit und Bitterkeit füllt, ja, der hat es ja auch schwer, mit Gott zurechtzukommen, denn das ist ja irgendwie alles eins. Die Gemeinschaft mit Gott, ich und der liebe Herr Jesus, das ist nicht zu trennen von der Gemeinschaft mit den Mitmenschen. Jesus ist das so wichtig. Ich bekomme bedingungslose Vergebung und ich gebe bedingungslose Vergebung weiter. Ich bin so sehr geliebt von Gott und diese Liebe, die ich empfangen habe, die gebe ich weiter. Menschenverachtung, Unversöhnlichkeit, Gleichgültigkeit, sich nicht in die Lage hineinversetzen zu wollen, mit dem anderen mitzuempfinden, empathisch sein zu wollen. Das ist etwas, was uns die Beine zusammenbindet. das bindet unsere Füße im Glauben. Das nimmt dir deine Athletik, das nimmt dir deinen Schwung, das nimmt dir das, was du wirklich brauchst. Und ich meine, ich bin davon nicht verschont. Ich habe auch da manchmal meine Kämpfe, aber ich entscheide mich jedes Mal neu. Nein, ich will es nicht zulassen, dass meine Beine gebunden werden. Ich will es nicht zulassen. Ich möchte in jedem Menschen das Ebenbild Gottes erkennen. Ich möchte bekannt sein als jemand, der Menschen liebt, nach dem Ebenbild oder nach dem Vorbild unseres Herrn, der es so wunderbar gemacht hat. Grundregel Nummer 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Es geht um Ausdauer. Liebes Herz, der Kampf, der vor dir liegt, der dauert dein ganzes Leben. Ein Marathonlauf, der geht 40 Kilometer ungefähr. Aber der Kampf, den du im Glauben zu kämpfen hast, der geht dein ganzes Leben. Und der Trick bei der Sache ist, du weißt nie, wann er zu Ende ist. Es könnte ein kurzer Lauf sein, dann war dein Leben kurz. Oder es könnte ein Ultralauf sein und dann war er ziemlich lang und er geht dann zu Ende, wenn er halt zu Ende geht. Und deswegen ist Ausdauer so wichtig. Wenn ein Marathon gelaufen wird, dann wirst du nie hören, dass man irgendjemanden nach 5 Kilometer Lauf gelobt hat. Bravo, du warst nach 5 Kilometer der Erste. Das wird nicht passieren. Warum nicht? Weil es eine andere Disziplin ist. Es ist ein Marathon und da kommt es auf Ausdauer an. Auf unserem Glauben bezogen bedeutet das, dass wir nicht nur in einem Übereifer für Jesus Dinge tun, die von kurzer Dauer sind, sondern es geht darum, dran zu bleiben. Ich kenne das Gefühl von Hochphasen, wie jeder von uns hier, wo du denkst, wow, ist es toll. Ein neues Feuer, neu brennen für Jesus und du hast das Gefühl, du könntest die ganze Welt umarmen oder die ganze Welt retten und alles Mögliche tun. Dann, wenn man gerade frisch erweckt ist, unfassbar, was man da alles kann. Aber die wenigsten von uns können dieses Niveau halten. Das ist jetzt auch nicht gefragt, dass du immer da oben bist. Das Schlimme nur ist, wenn man nach so einer Phase gar nichts mehr tut oder auf das Minimalistische herunterkommt. Es geht um Ausdauer. Und Ausdauer, ihr Lieben, erreicht man, durch Regelmäßigkeit. Ein Marathonläufer muss regelmäßig laufen, um an seiner Ausdauer zu arbeiten. So ist es auch im geistlichen Leben. Regelmäßigkeit ist ganz, ganz wichtig. Was machen wir regelmäßig? Zum Beispiel in Gottesdienst gehen. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Wir versammeln uns jeden Sonntag, um miteinander Gottesdienst zu feiern, um Gott zu feiern, um einfach Gottes Wort zu hören. Und ich möchte dir einmal mit Inbrunst sagen wollen, du, das ist so wichtig. Das ist wichtig. Früher gab es die Diskussion oft, ob es über Gesetzlichkeit, ob es Sünde ist, am Sonntag Tennis zu spielen. Ein Pastor wurde mal gefragt, Pastor, sag mal, ist es denn Sünde, am Sonntag Tennis zu spielen? Und dann hat der Pastor gesagt, du, ich habe dich schon mal spielen gesehen. Aber so wie du spielst, ist es jedes Mal Sünde. Nein, Gesetzlichkeit ist nicht das Thema. Die gesetzliche Frage stellt sich hier nicht, Es geht nicht darum, zu klären, was darf man am Sonntag, was darf man nicht am Sonntag. Es geht auch nicht darum, eine Anwesenheitsliste zu führen, wer war denn da, wer war nicht da. Und trotzdem möchte ich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jeden Sonntag mit einer frischen Erwartung hierher kommen. Und ich möchte einfach mit diesem Bedürfnis, ich möchte Gottes Wort hören. Ich möchte etwas mitbekommen. Ich möchte ganz Ohr sein für das, was Gott für mich bereitet hat. Ich möchte mich von Gott berühren lassen hier in diesem Gottesdienst. Ich möchte meine Geschwister erleben, einfach dieses Bedürfnis zu haben. Der Gottesdienst am Sonntagmorgen, das ist eine Zeit, die stelle ich zur Seite, die ist mir heilig, die ist mir wertvoll, da gehöre ich hin. Und wenn du dann einmal oder zweimal gefehlt hast, dann wünsche ich dir, dass du Entzugserscheinungen spürst bei dir und dass du das Bedürfnis hast, wiederzukommen. Ich finde es so schön zu lesen von Jesus, wo es heißt in Lukas 4, und Jesus kam nach Nazareth, wo er groß gewachsen war, und er ging nach seiner Gewohnheit zur Synagoge. Es gibt ein paar gute Gewohnheiten. Es gibt Traditionalismus, das wollen wir nicht. Aber es gibt gute Gewohnheiten, das möchten wir schon. Das möchten wir unbedingt. Zum Beispiel, ich sag mal so, Zähne putzen jeden Tag. Das ist eine gute Gewohnheit. Es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, diese Zeit jeden Tag in deine dentale Gesundheit zu investieren und auch in deinen Atem. Es geht ja auch um die anderen um dich herum. Das lohnt sich. Und wenn jetzt hier jemand sitzt, der das noch nicht gemacht hat, Zähne putzen, dann vielleicht ist das die Predigt heute Morgen für dich, dass du es künftig machst. Gute Gewohnheiten im Gottesdienst gehen. Was gibt es Schöneres? Jesus ging am Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Er sagte nicht, ach, habe ich heute Bock? Soll ich nicht? Nein, Jesus war in Nazareth und nach seiner Gewohnheit ging er in die Synagoge. Und davon können wir lernen. Grundregel Nummer 4 ist Blickkontakt zum Trainer. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich wiederhole diesen Text ein paar Mal heute und am Ende können wir ihn alle auswendig. Beim Fußball schauen, ja, da bin ich oft überrascht, wenn eine Mannschaft eine rote Karte bekommt, dass die hinterher stärker sind wie vorher. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ganz bestimmt. Also wenn eine rote Karte gegeben wird einer Mannschaft, mit der ich nicht so halte, dann bin ich nur mäßig freudig. Weil das wird manchmal bei denen sowas von energetisch. Es löst eine Energie frei. Und ein Spirit kommt auf. Und ein Zusammenhalt. Und diese 10 spielen manchmal besser als die 11. Aber das hat es auch schon gegeben. Wenn ein Trainer eine rote Karte bekommt, und er muss dann auf die Zuschauertribüne gehen, dann ist es oft der Fall gewesen, dass diese Mannschaft dann verloren hat. Naja, warum denn? Man fragt sich, was schwächt mehr eine Mannschaft? Der 11. Mann oder der fehlende Trainer? Es ist der Trainer, der sie durch das Spiel führt. Er wechselt aus, er wechselt ein, er korrigiert, er sagt oder sitzt oder steht am Spielrand und ruft ihnen zu und sagt, Mensch, da vorne aufpassen, wach bleiben und so weiter. Er ist einfach für die Mannschaft da. Und wenn diese Stimme dann fehlt, wenn sie nicht mehr am Spielrand steht und denen zuspricht oder korrigierend einwirkt, dann kann es sein, dass diese Mannschaft verliert. Wir sind aufgefordert, unseren Lauf zu laufen im engen Blickkontakt mit Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Blickkontakt mit Jesus. Wie geht das? Naja, das kann unterschiedlich sein. Für die einen ist es die stille Zeit am Morgen. Ich will dir nicht sagen, dass du jeden Morgen stille Zeit machen musst. Auch wenn man mir schon gesagt hat, dass ein ordentlicher Christ das macht. Kannst du machen, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber es geht mir vor allem darum, wann und ob du überhaupt am Tag diesen Moment hast, wo du mit Jesus Blickkontakt hast, wo du sagst, Jesus, du bist da. Wunderbar. Danke dafür. Vielleicht sind es 3 Minuten vor deiner Arbeit, bevor du losgehst. Vielleicht sind es 3 Minuten nach der Arbeit. Ich weiß es nicht, was zu dir passt. Beim Laufen oder Spazieren gehen. Es gibt einige, die das sagen, wenn sie spazieren gehen, das ist die beste Zeit für sie, wo sie mit Gott in Verbindung sind, wo er zu ihnen reden kann, wo sie sich austauschen mit ihm. Wunderbar. Wenn das der Fall ist bei dir, ja, dann mach das. Aber wichtig ist es, Blickkontakt zu Jesus zu haben. Und nun zum Schluss Grundregel Nummer 5. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasset uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Grundregel Nummer 5 lautet Vision haben. Halte fest an der Vision. Jesus hatte eine Vision. Jesus, als er am Kreuz hing, hätte er die Möglichkeit gehabt, Engel zu rufen. Legionen von Engeln, die gekommen wären, um ihn davon zu befreien. Hat er aber nicht gemacht. Er blieb auf Kurs durch eine Qual und durch Schmerzen, die wir uns nicht vorstellen können. Es war seine Liebe. Es waren nicht mal die Nägel, die ihn am Kreuz hielten. Es war seine Liebe. Und es war seine Vision, die er hatte. Für die vor ihm liegende Freude willen erduldete er das Kreuz. Was war denn das für eine Freude, die vor ihm lag? Na, ich möchte sagen, das warst du und das war ich. Das waren wir alle. Das waren wir alle. Es war seine Vision, die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Es war seine Vision, uns als Brautmal dem Vater vorzustellen. Die Sache mit Adam war völlig aus dem Ruder gekommen und er ist gekommen, um das wieder gut zu machen. Er wird auch der zweite Adam genannt. Jesus kam, um die Sünde des ersten Adams wieder gut zu machen, wieder alles in Ordnung zu bringen. Er hatte eine Vision. Und nun stellt sich die Frage, und ich frage mich auch selbst, habe ich auch eine Vision? Wonach strebe ich? Welches ist meine Lebensaufgabe? Haben wir eine Vision von Gott bekommen für unser Leben? Ist da etwas, was ich sagen kann, ja, da will ich hin. Das will Gott mit mir erreichen, etwas, was Ewigkeitswert hat. Wenn du eine Vision, eine Berufung bekommen hast, dann ist wunderbar, dann bleib dran. Wenn du sie aber nicht hast, dann ist vielleicht heute der Tag, dass du mit Gott ins Gespräch kommst, dass du dir zeigen lässt, was hat er denn mit dir vor. Wer keine Vision hat und kein Ziel, wonach er strebt, der dreht sich im Kreis. Und er macht es sich meistens bequem. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat Jesus nicht klein beigegeben. Er hat nicht abgebrochen. Er hat an seiner Vision festgehalten. Und deswegen halte auch fest an der Vision. Das ist die Botschaft. Schau auf das, was Gott mit dir vorhat. Halte Blickkontakt zu Jesus. Schau auf das, was er mit dir tun möchte. Ich fasse zusammen. Um im Glauben auf Kurs zu bleiben, möchte ich auf die große Wolke von Zeugen schauen und gerne von ihnen lernen. Ich möchte mich von ihnen inspirieren lassen. Ich lege Lasten ab, Dinge, die nicht Sünde sind, aber hinderlich in meinem Leben. Ich achte auf meine Haltung, vor allem auf die sündhafte Haltung gegenüber anderen Menschen und lasse es nicht zu, dass Menschenverachtung sich in meinem Herzen breit macht. Ich will mit Ausdauer laufen und mit Jesus im Blickkontakt bleiben. Ich will das Leben nicht von Zufall bestimmen lassen und auch nicht dem Zufall überlassen, sondern ich will ein Ziel vor Augen haben, eine Vision, wonach ich mich ausrichte. Darum geht's, ihr Lieben. Das macht uns zu starken Nachfolgern. Gott möchte sich das so gerne wünschen. Bist du dabei? Ich wünsche es uns allen. Amen.